Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute geht es um Luca Guadagninos modernen Liebesfilm aus dem Jahr 2017, Call Me By Your Name.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Lukas, dem Filmpodcast mit meiner Wenigkeit, Lukas Gröning und mit dem Mann, der mir hier gegenüber steht. Nee, sitzt Lukas Knabe. Schon den
Hallo.
Ersten Fehler gemacht
ich
in den ersten
leider
paar Minuten.
Nicht,
ja. Du stehst leider nicht. Ja, ganz, ganz fantastisch. Letzte Woche haben wir über Casablanca gesprochen von Michael Curtis. Einen absoluten Liebesfilm-Klassiker natürlich. Ne? Mhm. Wie wir auch festgestellt haben, einen durchaus politischen Film. Heute geht es weiter mit einem modernen Liebesfilm, Lukas.
Es geht weiter mit dem schon angekündigten Film von Luca Guadagnino, Call Me By Your Name. Genau. Kam 2017 in die Kinos und nahm auch an den Oscar-Verleihungen im darauffolgenden Jahr 2018 teil und war da auch sehr erfolgreich. Könnte man sagen, oder, dass er sehr erfolgreich
war? Ja, war durchaus erfolgreich. Ja. Er hat einen Oscar, glaube ich,
gewonnen. Genau, er hat einen Oscar gewonnen und zwar das beste adaptierte Drehbuch von James Ivory. Mhm. Und hatte drei Nominierungen, unter anderem bester Film, bester Film-Song, Mystery of Love und ja, die Nominierung in der Kategorie Bester Hauptdarsteller für Timothy Chalamet.
Ja, absolut. War, denke ich, auch mal so ein Durchbruch für Timothy Chalamet irgendwie. Und wahrscheinlich auch für den Regisseur dieses Werkes, Luca Guadagnino, hatte vorher schon so Filme gemacht wie I Am Love oder A Bigger Splash. Aber ich denke mal so Call Me By Your Name, das hat den Typen dann so auf die Landkarte gesetzt.
Ja.
Mal für die großen Regisseure vielleicht.
Also mir wäre jetzt auch kein anderer Film bekannt, der vor Call Me By Your Name so durch die Decke ging, wie dann Call Me By Your Name oder auch neuerdings auch Suspiria könnte
genau,
man auch anführen, das Remake.
Genau, der Film, der dann danach kam, also er hat ja dann Suspiria von Dario Argento aus dem Jahre 1977, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Ne, ich habe den da damals im Kino gesehen, ne, da erinnere ich mich natürlich direkt dran. Hat er geremaked in eine ganz, ganz eigene, aber auch sehr, sehr sehenswerte Version daraus gemacht, wie ich finde. Ich habe selber mal einen Text dazu geschrieben, auf die Nacht der lebenden Texte. Grüße an Volker, falls er sich das hier anhört.
Ne? Grüße gehen raus.
Ja, auch ganz, ganz fantastisch. Aber Call Me By Your Name, so der große Durchbruch, kann man sagen. Ist dieser, was würdest du denn sagen? Ist dieser Durchbruch, ist es zu Recht? Wie fandest du denn den Film, Lukas?
Um hier mal
so ein bisschen holprig einzusteigen.
Also man muss ja ganz ehrlich sagen, Liebesfilme sind eigentlich nicht so mein Genre gewesen.
Mhm.
Oder hatten in den letzten Jahren nicht zu dem Genre gehört, in das ich mich so ein bisschen reingefuchst habe, in dem ich mich so ein bisschen informiert habe, wo ich so ein bisschen was nachgelesen habe. Dazu zählten Liebesfilme nicht. Aber ich sag mal, seitdem ich mich näher mit Filmen beschäftige, kommen natürlich dann auch, sage ich mal, Genre oder Stilrichtung auf die Landkarte, die man vorher so ein bisschen außen vor gelassen hat, einfach um sein Spektrum so ein bisschen zu erweitern. Einfach mal so ein Gesamtwissen zu bekommen, um vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszusehen, um zu gucken, was es da halt noch so gibt. Und da ist natürlich Call Me By Your Name relativ schnell zu finden, wenn man sich da informiert über aktuelle Liebesfilme. Mhm. Es gibt natürlich einen Haufen, also ich sag mal so dieses, ist ein eigenes Genre Liebesfilme,
ja,
kann man als eigenes Genre bezeichnen.
Mhm.
Gibt es ja einen Haufen Filme, die relativ generisch produziert werden. Also es gibt Filme, die werden im Monatstakt rausgehauen. Haben meiner Meinung nach auch immer wieder so gleiche Namen, gleiche Strukturen, gleiche Figuren.
Auch viele romantische Komödien und so, ne?
Ja.
Natürlich sehr leicht immer.
Genau. Das sind dann so die Filme, die ich nicht so toll finde, auch wenn es dann Liebesfilme sind und die dann auch irgendwelche Strukturen haben, die, sehr tradiert sind und über die Jahrzehnte oder meinetwegen auch geringe Jahrhunderte sich so etabliert haben. Aber um zurückzukommen, über ein Name zu kommen, ich würde schon sagen, dass es der Durchbruch von Luca Guadagnino war, was, denke ich mal, nicht nur daran lag, dass er jetzt bei den Oscars 2018 schon irgendwie im Fokus stand oder zumindest aufs Tableau kam. Ich glaube mal, das Thema, was Luca Guadagnino im Film verarbeitet, wie er es verarbeitet, passt, denk ich mal, sehr in unsere Zeit. Also da hat er schon ein Gespür bewiesen. Mhm. Und ja, mich persönlich hatte der Film dann auch sehr überrascht. Mhm. Also hätte ich nicht in der Form erwartet. Ich wusste ungefähr, was auf was auf mich zukommt, klingt jetzt schon so ein bisschen abwertend, dass ich da so einer gewissen abwertenden Grundhaltung gegenüberstand. So war es jetzt nicht. Ich habe mich schon drauf gefreut, Luca Guadagnino. Also ich kannte eigentlich seinen aktuellsten Film, Suspiria. Das Remake kannte ich schon. Bin jetzt, sage ich mal, in seiner Filmografie zurückgegangen ins Jahr 2017, habe mir dann Call Me By Your Name angesehen und war wirklich positiv überrascht. Also wie, sage ich mal, Luca Guadagnino den Film erzählt, mit welchen Bildern er den Film ausstaffiert oder diese Themen ausstaffiert, das ist schon hohe Kunst. Also selten gesehen, wirklich.
Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was du gesagt hast, dass es ja viele generische Liebesfilme durchaus gibt oder viele Filme. Und das ist für mich persönlich auch bei vielen Filmen so ein Problem, dass es gibt ja ganz, ganz viele Filme, die das Thema der Liebe behandeln in einer gewissen Weise, obwohl sie überhaupt keine Liebesfilme sind. Ja? Also du hast ja relativ viele Filme, die meinetwegen sind es Kriegsfilme, meinetwegen sind es irgendwelche Dramen, in denen es um was ganz, ganz anderes geht, ne? Oder es sind irgendwelche Thriller oder so. Und da wird dann immer oder an vielen Stellen der Handlung vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fleisch zu geben oder vielleicht auch um ein bisschen Zeit zu strecken, wird noch mal so eine oberflächliche Liebesgeschichte reingepackt, ne? Die dann irgendwie das Ganze, dem Ganzen noch mal irgendwie ein bisschen mehr Tiefe geben soll oder irgendwie sowas, ne? Und ich finde, dass gerade Call Me By Your Name eigentlich ein Film ist, der diese Liebe eigentlich ins Zentrum stellt, ja, in dem es wirklich, wo das übergeordnete Thema eigentlich die Liebe ist, wo es nicht nur schmückendes Beiwerk ist, wenn man so möchte, sondern es ist das absolut zentrale Thema dieses Films. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, der aktuellste Film von Luca Guadagnino könnt ihr euch auf Mubi, wer das kennt, anschauen.
Sehr zu empfehlen.
A Staggering Girl, ein, ich glaube, circa 37 Minuten langer Kurzfilm, kann man sich auch mal angucken. Ist jetzt, bietet nicht diese Tiefe, die Call Me By Your Name oder vielleicht auch Suspiria bietet, meiner Meinung nach. Aber es ist schon, also man sieht auch hier, was der Typ imstande ist zu leisten, wenn es um das Erschaffen von einprägsamen Bildern geht, wirklich um Filmkunst. Denn das ist Call Me By Your Name mit Sicherheit auch absolut hohe Filmkunst. Wollen wir erstmal darüber sprechen, oder ich erzähle das mal, um was es in diesem Film überhaupt geht.
Sehr gerne.
Wir schreiben das Jahr 1983 und befinden uns irgendwo in Norditalien, wie der Film uns sagt. Ne? Das wird dann am Anfang innerhalb einer Textzeile eingeblendet. Der 17-jährige junge Elio lebt in der Sommerresidenz seiner Eltern in Norditalien. Ne, es ist alles so ein wunderschöner Ort, viele grüne Wiesen, so altes Gestein auch, aus dem das Haus besteht. Und dann kommt der ältere Student Oliver zu Gast, gespielt von Armie Hammer. Elio wird von Timothée Chalamet gespielt. Es geht dann im Prinzip darum, wie Oliver den Sommer bei der Familie verbringt, beziehungsweise wie Elio auch diesen Sommer verbringt. Und es ist eigentlich keine wirkliche Handlung, kann man sagen, sondern es wird eher so das Zusammenleben dieser ganzen Menschen geschildert. Und diese beiden, Oliver und Elio, kommen sich im Verlauf der Geschichte näher, merken, dass sie offensichtlich Gefühle füreinander haben und kommen sich näher. Darum geht es in diesem Film. Ja. Und der Film erzählt im Prinzip diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Männern und wie diese beiden Männer innerhalb dieser Welt dann eben leben, voranschreiten, womit sie ihre Zeit verbringen. Mhm. Ne? Und das alles ganz, ganz wundervoll, in ganz, ganz wundervollen Bildern. Was war denn dein Eindruck? Das wäre jetzt das war die Handlung im Film. Also viel mehr gibt es dazu tatsächlich erstmal nicht zu sagen.
Nee, eigentlich nicht.
Ich hätte mal eine Frage an dich. Mhm. Was war denn dein Eindruck von dieser Welt? Mhm.
Ja, das zählt, denke ich mal, zu einer der großen Stärken von Luca Guadagnino, dass er auch in anderen Filmen so einen eigenen ja, Kosmos schaffen kann, der vielleicht so ein Stück weit eigene Regeln hat, der so eine kleine Gemeinschaft zeigt, in der ja gesellschaftlich, würde ich fast schon sagen, also nicht gesellschaftskonform, sondern schon so ein Esprit, der vielleicht außerhalb der Gesellschaft steht, was nicht unbedingt der Normalität entspricht. Um das jetzt inhaltlich an Call Me By Your Name festzumachen, also ich finde, wie du das schon gesagt hast, in so einer wunderschönen ja, toskanischen Landschaft mit Obstgärten, mit so altem Gemäuer, so alter Häuser, alles ist irgendwie hat schon so Zeit erlebt, aber trotzdem noch so einen gewissen Charme. Das Ganze wird dann natürlich, ist alles sehr sommerlich, sehr warm, sehr hell. Ja. Alles blüht, alles strahlt.
Ganz viel Wasser am See,
ja, ist genau. In der Nähe
und so.
Ne? Ist alles sehr warm gefilmt. Und ja, und da agieren dann, in dieser Welt agieren dann, sag ich mal, diese Protagonisten miteinander. Und wir haben den Luxus, wenn man das jetzt so sagen möchte, oder haben die Möglichkeit, sag ich mal, so zu agieren, wie es vielleicht im alltäglichen Leben, wie wir es kennen, ja, schwer möglich ist. Mhm. Es hat für mich so ein bisschen was Eskapistisches, heißt das,
glaube ich.
So
ja,
was,
ja, absolut. Ja.
Also man kann sich in Call Me By Your Name, so, sag ich mal, in so eine Welt fliehen, die wunderschön ist. Also ich glaube, das kennt man vielleicht außer noch aus den Sommerferien, wenn man irgendwie im Urlaub war, 2 Wochen nur Sommer, Sonne, Strand.
Ja.
Man hatte keine Pflichten, keine Sorgen, nichts. Und da so diese Schwingungen, die da entstehen, die nimmt man so, sage ich mal, für sich mit. Und wird dann vielleicht durch ein Lied, durch einen Geruch, durch irgendein Foto immer wieder daran erinnert. Und so ein Gefühl weckt, finde ich, Call Me By Your Name.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe, als ich den Film jetzt mittlerweile zum dritten Mal gesehen habe, das war gestern, ich habe wieder so dieses Gefühl gehabt von, oh Gott, ist das eine schöne Welt. Wie gerne wäre ich jetzt an diesem Ort. Ne? Du hast diese, du hast schon erwähnt, diese Obstgärten. Ne? Du hast diesen See da vor allem, ne? das viele Wasser.
Ja,
und
ja.
Was mich vor allem auch gepackt hat an dieser Welt und interessiert hat, ist diese Herzlichkeit der Menschen untereinander. Ja? Diese super innige Beziehung, die die Menschen zueinander haben. Also vor allem natürlich die Familie, aber auch so diese Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens dieser Dorfgemeinschaft. Ne? Wir sehen da Szenen, wie Oliver, ich glaube schon oder ein paar Tage, nachdem er angereist ist, dann direkt in die Stadt reingeht und sich da direkt zu so alten Leuten an den Pokertisch setzt, mit denen spielt. Ne? Und Elio fragt sich natürlich auch, wie hast denn du das so schnell hinbekommen? Ne? Oder wir sehen, wie die beiden, wie Elio und Oliver mit dem Fahrrad durch diese Stadt fahren und da einfach mal zu so einer random Frau da hingehen und sie um ein Glas Wasser bitten. Ne? Also es hat überhaupt nichts, diese Welt folgt überhaupt nicht diesen Gesetzmäßigkeiten der unseren sehr durchkapitalisierten Welt und so, wenn man so möchte, ne? Wo man vielleicht, wo man natürlich auch Geld bezahlen muss, um sowas Selbstverständliches wie Wasser zu bekommen oder sowas. Ne? Sondern es ist, man hat so das Gefühl, das funktioniert alles so ohne feste Regeln.
Ja, ja. Deswegen, also für mich empfinden so eine traumartige oder Wunschvorstellung, die halt, also so eine Welt, die so, sag ich mal, so Sehnsüchte weckt, wo jeder irgendwie gerne wäre, jeder hin möchte, was jeder so als Ziel hat, sag ich mal, sein eigenes Leben zu gestalten und zu leben. Aber was, sag ich mal, ja, wie du es schon sagst, in unserer durchkapitalisierten Welt dann doch schwer möglich ist, ja. Mhm.
Genau. Ja, also ganz, ganz fantastisch. Und was mich auch beeindruckt hat, ist die Art und Weise oder die Aktivitäten, die die Personen innerhalb dieser Welt dann tätigen. Die Aktivitäten, die sie tätigen. Nee, also vor allem diese die ganze Zeit dieses Beschäftigen mit intellektuellem Zeug. Ne? Ja, ja. Also sie hören da Musik von Bach, von Liszt, ne? Und Elio ist die ganze Zeit damit beschäftigt, Musik zu schreiben, ja, Musik zu transponieren sich eben damit auseinanderzusetzen, dann für die Familie am Klavier zu spielen. Dann lesen die ganze Zeit Texte von Heidegger, von Heraklit und so. Ne? Elio zitiert dann auch noch an einer Stelle den Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, von Sokrates. Ne? Es ist so eine Welt, die das alles zulässt, diese komplette freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Ja? Also es gibt da überhaupt keine Regeln oder irgendwas, an was man sich da gefühlt halten muss, sondern jeder folgt so seinem eigenen Pfad. Der eine ist vielleicht eher Wissenschaftler, mhm, ne, wie Oliver. Der andere ist eher Musiker, Künstler, wenn man so möchte. Ne? Aber all dem ist sozusagen der große Diskurs, so dieses große Zusammenleben untergeordnet. Ne? Und wir haben dann im Prinzip diese Welt, die offensichtlich funktioniert, also diese Gesellschaft funktioniert, aber alle gehen ihre eigenen Wege. Und das ist so eine, ich glaube, das ist das, was ich letzte Woche bei Casablanca schon gesagt habe. Das ist so dieser Gesellschaftsentwurf von Jean-Luc Nancy, der das sozusagen als so einen Gegenentwurf zum beispielsweise so zum zur Volksgemeinschaft des Nationalsozialismus aufgestellt hat, diese Gesellschaftstheorie oder diesen Gesellschaftsentwurf. Eine große Gesellschaft, in der jedes einzelne Individuum den eigenen Pfaden folgen kann, ne? Wo es überhaupt gar keine Angepasstheit gibt. Mhm. Ne? Und das findet man an mehreren Stellen im Film. Exemplarisch, wie ich finde, in der Tanzszene, wenn die bei dieser Open-Air-Disco sind,
ja,
wenn diese ganzen Menschen gemeinsam tanzen, aber alle haben unterschiedliche Kleidung an, alle tanzen auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Ne? Das ist so vollkommen frei.
Mhm.
Und das ist natürlich auch was bei Luca Guadagninos nächsten Film Suspiria am Ende auch zitiert wird, ne? Wo du ja auch du hast ja im Film erstmal diese festen Strukturen, ja, des Tanzes, und am Ende sind sie dann sozusagen befreit, wenn die Mutter tot ist. Aber ja, vielleicht reden wir ja irgendwann nochmal über Suspiria, da können wir das weiter ausführen.
Könnte passieren, ja, sehr gerne.
Mhm.
Ja, also du sagst es schon ganz richtig, diese Beschäftigung mit, sag ich mal, intellektuellen Sachen, das, also mit dem Schönen, das wurde ja vor allem im antiken Griechenland sehr abgefeiert. Und zwar beschäftigte man sich da, jetzt kann ich mal mein Geschichtsstudium
einbringen,
und zwar mit den Musen. Ne? Mhm. Also die musische Beschäftigung umfasste, ja, Literatur natürlich, Lesen, das Musizieren, ja, Eliosch kann, ja, sag ich mal, im Film virtuos Klavier spielen,
ja,
Tanz gehörte dazu, und die Beschäftigung natürlich mit den Wissenschaften, sei es jetzt, ich glaube, der Vater ist irgendwie ein Archäologe oder ein hoher Historiker,
ja,
Archäologe.
Beziehungsweise ich glaube, es wird nicht zu 100% klar. Also er ist auf jeden Fall Archäologe, weil die machen ja dann auch Ausgrabungen,
genau,
und so.
Ja,
ne?
Genau.
Und dann diskutieren sie ja auch an einer Stelle über griechische, über Sprachen, ne? Über das Griechische,
irgendwie so.
Lateinische.
Irgendwas, ja.
Ja, und da ging es, das ist dann dieser Test des Vaters, wenn es irgendwie um die Herkunft des Wortes Aprikose geht, ob das jetzt aus dem Griechischen oder Lateinischen ist. Und der Vater bewusst eine falsche Behauptung macht und um zu sehen, ob Oliver in der Lage ist, ihn zu korrigieren. Ja.
Genau. Dem könnte man auch noch nachstellen, wie dieses Wort Aprikose jetzt etymologisch entstanden ist. Das ist jetzt im Film, ja, sag ich mal, so ein kleiner Test mit so einer kleinen Pointe. Mhm. Also sag mal, für den Zuschauer hat das auch noch einen gewissen Effekt, den man vielleicht dann noch klären könnte, wenn es dann ums Thema Früchte geht. Ich weiß nicht, ob du noch du schaust mich mit großen Augen an.
Früchte.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon droppen soll.
Komm, lass droppen.
Okay. Also die Aprikose. Wer den Film gesehen hat, wird sicherlich vielleicht noch so etwas wissen, dass das Wort Aprikose von Präkox kam. Also das ging irgendwie vom Lateinischen ins Persische und vom Persischen dann irgendwann zu uns. Und das hat so eine gewisse Doppelbödigkeit. Also man kann sagen, dass Aprikose schon früher so eine Art Aphrodisiakum war.
Mhm.
Oder es war keins, aber es zählte als solches zu einem. Und wurde zum Beispiel schon in Shakespeares Sommernachtstraum verwendet.
Mhm.
Und um das vielleicht mal aufzuklären, also Präkox heißt frühreif.
Ich verstehe, ja.
So, also es ist Lateinisch und bedeutet frühreif, und da könnte man schon so einen U-Verschlag zur Gefühlslage oder zu Elio schlagen.
Ja.
So dieses ja sich entdeckende, frühreife, pubertierende, dieser Jüngling, könnte man sagen.
Ja, absolut.
Mhm. Und dazu könnte man wiederum an die griechische Kultur anknüpfen, wo wir gerade ja stehen geblieben sind mit den Musen, mit der griechischen Kultur, die in Call Me By Your Name ja in einem sehr zentralen Maße gefrönt wird. Und da kommt jetzt, sage ich mal, dieser junge Mann, dieser 24-jährige Oliver daher, als, sage ich mal, Volontär oder als, sage ich mal, interessierter.
Es ist gut, dass du das mit den 24 Jahren nochmal sagst, weil ich habe vorhin gesagt, Elio ist 17 und ich bin extra der Sache ausgewichen, dass ich, weil ich nicht mehr wusste, wie alt Oliver war. Das habe ich nicht gesagt. Ich wusste jetzt auch nicht, ob du es auf dem Zettel hast, aber ja, stimmt, 24.
Ja, ist er, ja. 24, also ja, also das hatte ich mir auch nur gemerkt, weil ich selbst gerade 24 bin. Deswegen kann man da so gewisse Parallelen ziehen, von wegen Geschichtsstudenten
und
so weiter und so fort. Naja, genau. Der kommt dann an das Anwesen. Ich glaube, die Familie macht sowas jährlich, dass sie in ihren Sommerferien irgendwelche Studenten oder angehende Wissenschaftler zu sich holen und die so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen. Man muss sich eigentlich um nichts kümmern. Die Männer können sich mit ihren Musen beschäftigen, mit der Geschichte beschäftigen, ihrer Arbeit nachgehen. Für alles Weitere, für das leibliche Wohl sorgt Mafalda, die Haushälterin. Und die Mutter, die ist eigentlich auch nur am Rauchen oder am Bücherlesen.
Also, ich glaube, die Mutter war eine Literatin, ne? oder Literaturwissenschaftlerin.
Das kann
oder
sowas, sein,
ne? Oder Sprachwissenschaftlerin? Oh Gott, ich habe gestern Abend gesehen und leider nicht mehr im Kopf. Aber ja, auf jeden Fall auch irgendwas Wissenschaftliches.
Ja, ne, wie gesagt, multilingual, hochgebildet.
Genau, sie übersetzt ja dann dieses Buch auch, ne? Wenn sie sozusagen, jetzt sage ich schon wieder sozusagen, da hat mich mein Vater darauf hingewiesen, dass ich nicht so oft sozusagen sagen soll, aber ich krieg's nicht raus. Leute, sorry, falls euch das ankotzt oder so, oder falls ich euch jetzt darauf hingewiesen habe, ne? Ich krieg's nicht raus, sorry, ich glaube, es wird nicht mehr in diesem Leben passieren. Sozusagen, die Mutter übersetzt ja dann auch relativ frei, ne?
Ja.
Ich glaube, aus dem Deutschen übersetzt sie dann ins Englische.
Ja. Ne? Genau. Genau, da kommt dann dieser Oliver, gespielt von Armie Hammer, der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon weit über 30 war. Also ich glaube, schon Anfang, Mitte 30 wird er da schon gewesen sein.
Oh, das weiß ich gerade nicht.
Also das Alter der Figuren ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen. Also Timothy Chalamet spielt einen 17-Jährigen, ist aber schon 22, was man überhaupt nicht sieht.
Absolut, ja.
Ich hab
tatsächlich ein Video gesehen im Internet, in dem, wie heißt sie hier, Katniss Everdeen?
Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence, genau, ja. In dem Jennifer Lawrence so geschwärmt hat von diesem Film und wie sexy doch Timothy Chalamet in dem Film ist. Und da daraufhin sagt sie dann, ich darf das doch sagen, ne? Der ist doch schon erwachsen, oder?
Ja, ja,
also,
stimmt,
sie war sich ja offensichtlich auch nicht sicher.
Ne? Ja, nee, stimmt. Also man sieht also wirklich eine jungenhafte, heranwachsende Gestalt, die allerdings raucht. Also Timothy Chalamet raucht in dem Film sehr, sehr häufig.
Die Freunde auch. Marcia, ne, sozusagen die, wenn man so möchte, die Geliebte von Elio. Ne? Also die beiden sind nicht so wirklich zusammen, sondern es ist einfach so eine jugendliche, relativ lockere Liebesbeziehung, kann man sagen.
Genau. Ja? Das ist vielleicht so ein kleiner Funfact. Also ich glaube, jeder hat da mal eine Zigarette in der Hand. Also ganz komisch. Also ich kann mir nicht erklären, warum, wieso, weshalb. In den 80ern war das anscheinend Vogue.
Ja, kann sein.
Aber wie gesagt, und so dieses Aufeinandertreffen dieses Jünglings und dieses schon männlichen, ich würde jetzt nicht sagen Lehrer, aber es ist schon, sag ich mal, eine etwas ungleiche Position, nicht nur durch den Altersunterschied von 5 Jahren.
Ja, 7.
Ach nee, er ist 17, 7 Jahre.
7 Jahre.
Genau, was jetzt an sich eigentlich kein Riesenunterschied ist, aber es wird dann halt im Film sehr glaubhaft dargestellt. Und die kommen sich dann näher. Und das ist, wenn man das jetzt geschichtlich betrachtet und auf die griechische Kultur überträgt, ist das, sage ich mal, so dieses ganz, also das dieses Phänomen der Päderastie. Das zählte, also das war Normalität in der griechischen Kultur. Also es war für die hohen Literaten, für Gebildete, für sag ich mal, die obere Schicht, gehörte das zur Normalität, dass man, sag ich mal, seine Frau hatte. Aber überdies durfte man sich noch der wirklichen Schönheit oder ich sag mal dem höchsten Maß an Schönheit widmen, ah, was tatsächlich ein päderastisches Verhältnis zu einem jungen Knaben war.
Ach, okay, krass.
So, ja. Und diese trafen sich dann, oder anders formuliert, man musste sich erstmal irgendwie miteinander ja, in Kontakt bringen. Mhm. Das vollzog sich dann meistens so, dass man ja so dieses, so ein Katz-Maus-Spiel, mhm, so man hat so miteinander Blickkontakt aufgenommen und da entstand so ein Liebesspiel daraus, dass man sich dann irgendwie immer näher kam, sich, mhm, dann auch mal die kalte Schulter zeigte und so ein bisschen, dass man da so sich, sage ich mal, mit dem Käse an der Nase rumführte. Mit dem
Käse an der Nase? Sagt man das so?
Echt? Ich weiß es nicht.
Ich fand es ziemlich witzig. Ich finde, das sollten wir etablieren. Mit dem Käse an der Nase rumführen. Ach, Katze, genau. Maus. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden.
Ja, so, okay. Ja, das ist, und das wird in Call Me By Your Name ja wirklich sehr gut gezeigt. So dieses Kennenlernen, so dieses aneinander rantasten, nicht wissen oder so. Diese Schüchternheit und so ein bisschen diese Verschwiegenheit, die sehr viel zurückhält, aber dann körperlich, äußerlich merkt man da doch, dass da irgendwas ja glüht.
Ja.
Und daraus hat sich schon dann in Griechenland so eine päderastische Beziehung gegründet, die wirklich, das gehörte wirklich zur Normalität, das muss man sagen, das ist heute nicht denkbar. Mhm. Mhm. Damals war das wirklich ja, normal oder gesellschaftlich sogar angesehen, gefördert. Und diese Beziehung hatte jetzt weniger ja, körperliche Zuneigung, mhm, im Zentrum, sondern es stand wirklich um den, sag ich mal, intellektuellen intellektuellen, mhm, Austausch, mhm, sehr hoch. Das bedeutet, dass man sich traf bei so Trinkgelagen, Symposien, ja, dass man sich dass der Junge in die Kreise der Älteren geführt wurde, mhm, dass man sich unterhielt über die Kultur, über die Musen. Mhm. Aber natürlich gehörte dann auch irgendwo dann, ich glaube, das kann man sogar in Platons Prosa nachlesen, dass es dann schon in den Abendstunden dann schon körperlich wurde. Mhm. Das stand nicht im Fokus. Mhm. Das wäre dann wieder eher schändlich gewesen. Aber ich sag mal so, was man dann in den eigenen vier Wänden veranstaltete, das war einem dann selbst überlassen. Und dazu kam es auch. Da gibt es auch viele Terrakotta-Zeichnungen, mhm, oder Skulpturen oder Schriften, die das belegen. Mhm. Dass es da ja zu körperlicher Zärtlichkeit kam zwischen dem Jungen, dem Eromenos hieß der, mhm, und der Ältere, dieser ältere Part, das war so der Erastes.
Ah.
So, der Erastes wollte den jungen, sag ich mal, perfekten, ja, frischen, jugendlichen Körper, mhm, und der Eromenos, der wollte die Weisheit des Älteren. Ah, und so entstand da so eine Abhängigkeit raus.
Ja.
Und das könnte man jetzt in Teilen nicht komplett auf Call Me By Your Name übertragen. Das hatte mir schon das Intro verraten, als da diese ganz vielen Büsten und die, mhm, diese Stelen oder was da mal gezeigt, mhm, wurden, mhm, diese Fragmente, diese Fotos, dieser ja, griechischen Kulturfiguren und so.
Ja.
Also, mhm. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wovon ich spreche.
Ja.
Und da konnte ich mir schon denken, so junger Knabe, älterer, Mann.
Hm. Ja, ich finde das eine sehr, sehr interessante Überlegung. Hat mir auch gerade so ein bisschen so, ach ja, krass, stimmt, das kann man ja genau darauf übertragen. Fand ich ziemlich gut. Hm. Ich würde mir da nur die Frage stellen, also natürlich ist Oliver der Ältere der beiden, aber eigentlich ist er es ja, der in die Familie eingeführt wird. Ne? Ob wir hier nicht so eine Art Austausch dessen haben vielleicht sogar.
Hm.
Ne? Weil die beiden, ja, begegnen sich ja schon auf einem einigermaßen gleichen intellektuellen, hm, Niveau. Ne? Es ist ja sogar so, dass der Weise, wie du, mhm, sagst, an einer Stelle ein Heidegger-Zitat dem Elio vorliest und fragt ihn dann, weißt du, was das bedeutet? Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Ne? Mhm. Ich verstehe ihn irgendwie nicht. Ne? Mhm. Und das ist da nicht viel mehr, weil man, also wir hatten ja auch das, du hast ja auch das gesagt mit dem Begehren des jugendlichen Körpers und so. Mhm. Ne? Und auch das haben wir hier ja eigentlich gegenseitig gezeigt. Mhm. Ne? Also wir haben ja genauso Szenen, in denen Elio noch viel, viel intensiver nach dem Körper von Oliver verlangt,
ja,
wenn man so möchte.
Ja,
ne?
Das schon, ja.
Gerade so in der in der ersten sexuellen Annäherung der beiden, wenn sie auf dieser Wiese da liegen, ne? Ist auch ein fantastisches Bild, wie sie da in diesen Grashalmen rumliegen, übrigens, ne? Und diese Grashalme da um die Körper herum so hoch stehen, ist ziemlich stark. Da ist es ja auch er, der ihm dann so in den Schritt greift und Oliver ist es eher, der dann so eine kleine Abwehrhaltung einnimmt und sagt, ja, nicht so forsch, so ein bisschen ruhiger und so. Ob das da nicht auf eine Ebene gebracht wird, sozusagen.
Ja. Also bin ich völlig deiner Meinung. Ich glaube, Luca Guadagnino hat sich das nicht zum hundertprozentigen Vorbild genommen, aber die Theorie, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen aufzustellen, könnte auf jeden Fall ein schwerer Einfluss sein, dass er gesagt hat,
absolut, okay,
die Struktur, die bringen wir definitiv mit rein, aber es ist dann doch irgendwo eine romantische Liebesgeschichte und kein päderastisches Verhältnis.
Ja.
Also, sag ich mal, die Liebe steht natürlich im Vordergrund, was jetzt in der griechischen Antike wahrscheinlich auch so war, aber ich sag mal, die Hierarchien oder die Beziehungsstrukturen waren nochmal etwas anders, was jetzt in Comic-Bern eben nicht der Fall ist. Also ich bin auch der Meinung, dass die da schon auf Augenhöhe miteinander agieren. Und wie du es schon sagtest, der eine lernt vom anderen und der andere lernt vom einen.
Ja.
Also ist schon sehr wechselseitig.
Ja, du hast ja auch das gesagt, fand ich auch sehr interessant, diesen Punkt mit dieser langsamen Annäherung gegenseitig. Ne? Das ist sozusagen nicht von heute auf gleich passiert, sondern das ist so, durch dieses Spiel und diese Ablehnung, das sehen wir hier im Film auch ganz, ganz klar dargestellt. Ne? Es ist ja, also der erste Schritt ist ja, dass Oliver direkt nach seiner Ankunft sich erstmal direkt in das Bett von Elio legt, ne? Und dann auch nicht zum Abendessen kommt, sozusagen in diesem Bett bleibt, was ja schon so ein kleiner privater Bereich eigentlich von der Person ist. Ne? Und dann das nächste Mal beim Volleyballspiel, wenn er ihm so diesen Rücken, diese Verspannung austreiben will. Ne? Das heißt, es gibt so ganz, ganz viele kleine Berührungen und sowas. Ne? Es wird ganz, ganz subtil und langsam darauf hingewiesen, dass daraus eine Liebesbeziehung wird. Ne? Auch ganz, ganz stark bei der Disco-Szene. Ne? Wir sehen ja in dieser Disco-Szene, hab ja gesagt, dass diese ganz, ganz verschiedenen Individuen da tanzen, sozusagen, ne? Sozusagen. Und da ist es ja erst so, dass Oliver mit einer Frau dann tanzt, ne? Und Elio schaut da so ein bisschen, traurig, schaut da dahin.
Angekratzt,
ne? Und dann ist es ja so, dass diese Individuen alle unterschiedliche Kleidungen haben, aber wenn Elio dann die Tanzfläche betritt und die alle trotzdem noch so für sich tanzen, werden nur Elio und Oliver mit dem gleichen blauen Licht angestrahlt.
Ah, das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist mir gestern auch erst aufgefallen, ne? weil ich dann auf diese Farben von verschiedenen Personen geachtet habe.
Ja.
Und also sie tragen auch ungefähr so, also nicht ganz gleichfarbige, aber so beide was Blaues auf jeden Fall. Ne? Aber durch dieses Licht werden sie dann komplett gleich sozusagen. Und da wird schon dieses Gemeinsame und diese Verkettung von beiden vorweggenommen, was wir dann später sehen. Ne? Es gibt ja dann so Szenen, wenn die dann gemeinsam im Bett liegen und du diese Gliedmaßen fast gar nicht mehr auseinanderhalten kannst, ne? Wenn sie so verschränkt ineinander sind, ne? Dass sie sozusagen komplett eins geworden sind. Ne? Und das sagt ja auch dann der Titel aus, Call Me By Your Name, nenn mich bei deinem Namen. Ne? Sozusagen dieses komplette Aufgehen im Anderen. Ja? Also diese komplett innige Liebesbeziehung, wo man sozusagen über die Liebe zu jemand anderem dann eher zu sich selbst finden möchte. Kann man das vielleicht sagen.
Schwer vorstellbar. Ne?
Absolut.
Das ist sehr abstrakt.
Ja, das ist wirklich sehr also vorstellbar. Das ist aber auch gerade durch diesen Song Mystery of Love so schön gezeigt, dass wir für Liebe, und das haben wir jetzt auch gerade gesehen, dass wir dafür eigentlich trotz dieser großen kulturellen Basis und dieser wissenschaftlichen und künstlerischen kulturellen Basis, die wir in unserer Gesellschaft haben, dafür eigentlich noch immer keine richtigen Worte gefunden haben, ja, oder immer noch nicht so richtig wissen, wie wir jetzt Liebe ausdrücken können durch Worte.
Ja. Ne? Vielleicht haben wir es auch verlernt.
Vielleicht haben wir es
auch verlernt. Vielleicht konnte das in Shakespeare damals besser.
Ja, möglicherweise. Ich weiß nicht. Aber das wird ja in dem Film ganz, ganz oft gesagt. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viel Sprache in diesem Film. Ja, es geht dann, ja, woher kommt dieses Wort jetzt her? Das Wort Aprikose. Ja. Ne? Dann wird hier diese Geschichte von dem Ritter, der gefragt wird, willst du sprechen oder sterben? Ne? wird vom Deutschen ins Englische übersetzt. Ne? Also wir können sehr, sehr viel offensichtlich durch Sprache ausdrücken, aber gerade das dann eben nicht. Aber wir können es in Bildern zeigen. Und das macht Luca Guadagnino hier. Er findet überhaupt keine Worte dafür. Auch wenn die beiden über ihre Beziehung sprechen, ne, hast du immer das Gefühl, so richtig bringen sie es nicht auf den Punkt. Ne? Aber die Bilder, diese Annäherung der beiden, die Küsse, diese Zärtlichkeiten, dieses Zusammensein, der Pfirsich, aus dem das, aus dem der Pfirsichsaft quillt, das Eigelb bei dem Ei, wenn das Ei aufgemacht wird, dann quillt dieses Eigelb so richtig raus. Ne? Das zeigt dann doch diese Intensität dann, ne? die zwischen beiden stattfindet.
Das stimmt. Also es ist wirklich eine romantische Liebesgeschichte, die sich dann auch ganz klassischen Motiven bedient, aber die trotzdem ja in einer sehr modernen oder sage ich mal, wieder aufbereiteten oder wieder auflebenden Geschichte erzählt, was man vielleicht so in den letzten Jahrzehnten in Liebesfilmen nicht gesehen hat, bin ich der Meinung. Also ich bin nicht der Liebesfilm-Profi, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Call Me By Your Name da ganz klassische Strukturen, die vielleicht auch schon mehrere hundert Jahre alt sind. Es gibt einen Haufen Liebesgeschichten. Man denkt natürlich nur an Romeo und Julia.
Natürlich.
Das war ja auch dieses Spiel mit der Liebe und dieses Annähern und wieder Distanzieren und dieser Streit und wieder diese Versöhnung. Das sind ja ganz klassische Motive, so Love Interest oder dann so bei dieser Disco so Boy Meets Girl. Das sind ja wirklich dann so ganz, kulturell festgesetzte Muster, die Luca Guadagnino wirklich in einer sehr modernen Geschichte einbringt.
Ja.
Und wie es dann natürlich auch gefilmt wird, ich sag mal, das Bild, die Musik, das gesamte Setting, das wirkt alles sehr, sehr unterstützend. Also es ist manchmal wie in einem Liebesmärchen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich die Szene noch zusammenbekomme, aber da wird dieses Lied von Sufjan Stevens übrigens gespielt, Futile Devices heißt das, glaube ich.
Okay.
Auf jeden Fall wartet Elio, es dämmert, er saß da wohl schon mehrere Stunden und er wartet auf so einem Stufenabsatz sitzend auf natürlich Oliver und sitzt dabei unter so einem Bogen aus Ranken, irgend so einem Busch.
Mhm.
So. Der wächst so einmal im Bogen über diese Stufe, auf der Elio sitzt. Das ist so ein kleiner Durchgang, so wahrscheinlich ein Eingang zum Grundstück, wo Elio wartet. Das ist auch so, so dieses Warten an der Grenze auf den anderen. Das finde ich so ein ganz märchenhaftes oder fast schon romantisches Motiv. Also sehnsüchtig sitzend, schon in der Dunkelheit, dann dieses Futile Devices und dann so dieser, traurige oder sehnsüchtig wartende Blick von Elio, der da, an dem Abend vergeblich auf Oliver wartet.
Ach, das ist abends oder nachts?
Das ist abends und dann ist es kurz bevor es Nacht wird, sitzt er da so und...
Ah, okay, dann habe ich es auch auf dem Schirm.
Genau, da wird dann Elio so von hinten gefilmt und dann so dieser Pflanzenbogen, diese Musik dazu und dann so dieses leichte Dämmern und die Sitzposition von Elio, die verraten einfach ganz, ganz viel in dem Bild. Um die Gefühlswelt, die da wirklich durch die Bilder und durch die Musik wirklich nach außen getragen wird. Also man kann das wirklich selber fühlen. Das, finde ich, manipuliert einen oder kann dann auch manipulieren. Und wirkt trotzdem sehr, sehr subtil, auch wenn es einen selbst dann trotzdem so erwischt.
Absolut, ja. Also es ist generell, finde ich es in dem Film auch so, dass es alles, wie du schon gesagt hast, extrem stimmig wirkt und irgendwie überhaupt nicht aufgezwungen, obwohl ich an manchen Stellen schon das Gefühl hatte, also ich war da teilweise sehr berührt, aber trotzdem hat man dann schon oder habe ich dann schon sehen können, okay, hier drückt jetzt Guadagnino dann doch mal einen Knopf bei mir. Ne? Also das ist zum Beispiel mit der Musik so ganz, ganz klar darauf ausgelegt, dass du jetzt, dass das was mit dir macht. Ne? So, also gerade in dieser fantastischen Endszene. Ich hab vorhin schon zu dir gesagt, ich habe diesen Film ja gestern nochmal geschaut und da sind dann echt Tränen geflossen. Das ist hammerhart gewesen, Wahnsinn. Ne? Du hast Da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf zu sprechen, aber für alle, die den Film gesehen haben, wissen vielleicht so, um was es geht, dieser letzte Blick oder dieser letzte Shot im Film, wenn Elio vor dem Kaminfeuer sitzt, die Tränen rollen und so, das ist mit diesem Song Visions of Gideon, ne, auch von
Sufjan Stevens.
Dankeschön. Auch sehr, sehr krass, ja, sehr, 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 sehr stark. Ne? Also das war so eine Szene, wo ich mir dachte, okay, ich weine jetzt, aber ich weiß auch, warum ich jetzt gerade weine. Ne? Also es ist schon relativ klar herzuleiten, wie das funktioniert, sagen wir es mal so. Ne? Und trotzdem wirkt es alles überhaupt nicht gezwungen. Und es ist auch so ein, diese ganze Reise durch diesen Film bringt einen dann, glaube ich, auch an so einen Punkt, ne? dass die Emotionen dann so kommen. Ne? Und es ist auch, das ist auch was wir vielleicht im Kino ein bisschen verlernt haben, dieses Zulassen von Emotionen. Mhm. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, auch aus unserem Bekanntenkreis tatsächlich, die gerade in so Liebesszenen zwischen den beiden sich dann wahrscheinlich bewusst immunisieren würden, ne? Die dann irgendwie so ein Oh, ne? Oder irgendwie so einen Spruch bringen würden oder sowas, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
stimmt. Und das ist genau das, was der Vater kurz vorm Ende mit diesem Monolog, glaube ich, auch meint, ne? Dieses, du fühlst jetzt zwar Schmerz ne, oder irgendwie Emotionen in dem Sinne, aber lass es zu, töte das nicht ab. Denn jedes Mal, wenn du etwas abtötest, hast du für die nächste Person, die du triffst, noch weniger zu bieten von dir selbst, ja, von deiner eigenen Persönlichkeit und von dem, was du im Endeffekt bist. Und es geht hier eigentlich, und darum geht es dann eben, um dieses Zulassen von Emotionen und dieses Zulassen davon auch, was zu fühlen und auch eine Reaktion dann zu zeigen auf einen Film, ne?
Also das stimmt. Das hatte ich ja vorhin so ein bisschen erwähnt mit so diesem Verlernen oder so diesem Zulassen diesen Gefühls, weil es vielleicht auch in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, wie es sein sollte. Also so, ich sag mal so, Homosexualität. Also würde ich schon, sag ich mal so, als Rand Neigung bezeichnen oder als
Es ist auf jeden Fall noch nicht so, dass es so auf einer Ebene ist mit heterosexuellen Beziehungen, würde ich sagen, ja.
Genau, und dass sich da viele dadurch, sage ich mal, immunisieren und nicht zulassen wollen, dass sie auch, wenn sich jetzt zwei Männer küssen, trotzdem Gefühle empfinden können, auch wenn sie vielleicht nicht selbst homosexuell sind, aber so diese Gefühle zu, sage ich mal, etwas Fremden zuzulassen. Das ist dann vielleicht so, was sich selbst viele nicht eingestehen wollen.
Ja, absolut. Wobei ich auch sagen würde, dass es ja bei heterosexuellen Paaren auf der Leinwand genauso ist, ne? Also wenn du da irgendwie ein Mann und eine Frau hast, die sich küssen, da hast du auch öfters mal diese Reaktion so, oh.
Auf jeden Fall, ja.
Und das ist einfach so diese Immunisierung, um eben nichts zuzulassen, um das nicht an sich ranzulassen.
Genau, ja.
Dabei ist ja gerade das Kino etwas, was uns, wenn wir nicht selbst gerade in einer Liebesbeziehung stecken, sowas ermöglicht, ne? Diese Kamera, die dann ganz nah dran halten kann und uns sowas zeigen kann dann wieder, ne? Und diese Gefühle vermitteln kann, diese Bilder, das ist ja was speziell das Kino eigentlich nur schafft, ja. Also du kannst natürlich auch bei Shakespeare lesen, wie sich da Personen irgendwie Personen annähern, ja, oder Liebesbeziehungen eingehen oder sowas, ne? Aber trotzdem werden diese Worte wahrscheinlich niemals diese Kraft entfalten, wie es Bilder können. Würde ich jetzt vermuten.
Wahrscheinlich nicht. Ich meine, Worte können ja auch, sage ich mal, Bilder oder Gedanken im Kopf erzeugen, die dann letztendlich auch irgendwas hervorrufen. Aber ich sag mal, diese Intensität von Bild, Musik ist, denke ich mal, ja, da hast du recht, das ist wahrscheinlich noch größer. Es gibt noch, sage ich mal, Liebesbriefe, auch aus der griechischen Antike, von Philostratos. Der hat so eine Liebesbriefsammlung. Das sind ganz kurze Briefe, vielleicht so, ich sag mal so 5 bis 10 Sätze, manchmal auch weniger. Und das sind wirklich Liebesbriefe in Reinkultur. Also das sind, sage ich mal, so diese Trendsetter gewesen, wie sich dann, sage ich mal, Liebesbriefe, kann man ja Jahrtausende zurückverfolgen. Liebesbriefe gibt es schon ewig. Wie die so aufgebaut sind, was die so für Strukturen haben, was sie vor allem für einen Inhalt haben und wie Liebe in diesen Liebesbriefen verarbeitet wird. Und diese Liebesbriefe von Philostratos, die jetzt wirklich schon über 2000 Jahre alt sind, wurden dann auch weiter rezipiert, so weit, dass sie irgendwann, wahrscheinlich ohne zu wissen, dass das jetzt die Liebesbriefe des Philostratos sind, Wer da mal nachforschen will, Epistolae Eroticae heißen die, glaube ich. Also es ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Die sind letztendlich in homosexuellen Magazinen gelandet. Mhm. So. Und da, also dadurch kann man sich ja mit der Thematik auch identifizieren und das versuchen zu verarbeiten. Und dadurch sieht man ja auch, dass man, sage ich mal, universell, so jetzt in heterosexuellen Beziehungen oder homosexuellen Beziehungen, diese Liebe natürlich gleichermaßen verarbeiten kann, was vielleicht gesellschaftlich noch nicht zu 100% akzeptiert ist.
Mhm. Ist auch ganz witzig, weil wir in dem Film ja auch, das passt ja wieder zu dem, was wir im Film sehen, weil wir sehen ja auch Elio, wie er einen Liebesbrief schreibt. Ne?
Ja, genau, ja, richtig.
Und das ist ganz, ganz wichtig, ganz witzig, passt auch zu dem, was wir bereits gesagt haben, dass er dieses, dass er hier versucht, seine Liebe in Worten auszudrücken und dass es einfach nicht möglich ist, gefühlt. Ne? Das sagt ja dann Oliver auch zu ihm, die Antwort ist ja dann einfach nur so ein kurzes Wert erwachsen.
Ne? Ja.
Ne? Und wir treffen uns dann heute Nacht oder so. Ne? Und hier sehen wir auch zwischen den Gegensatz zwischen dem, was wir wissenschaftlich in Schrift aufbereiten können, also sowas wie Texte, sowas wie Musik auch, und zum Beispiel so ein Gefühl wie Liebe. Denn während er diesen Brief schreibt, ist tatsächlich so ein Notenblatt direkt daneben. Ja? Das heißt, da wird sozusagen gezeigt, er hat jetzt dieses Notenblatt zur Seite gelegt, er hat diesen intellektuellen Kram zur Seite gelegt, ne? Und setzt sich jetzt an einen Liebesbrief, wenn man so möchte. Ne?
Ja, das ist dann vielleicht auch so, ja, diese Mischform im Call Me By Your Name, dass es eine romantische Liebesgeschichte ist, aber die sich nicht irgendwie in irgendwas einordnen lässt. Also es ist jetzt, es basiert jetzt nicht nur auf irgendwelchen intellektuellen Sachen, es basiert jetzt nicht auf irgendwelchen historischen Gegebenheiten, sondern die Liebe steht überall im Vordergrund und kann, sage ich mal, alles verdrängen. Ja, und diese Kürze der Liebesbriefe, also wahrscheinlich hätte man sich im 14., 15. Jahrhundert ellenlange Briefe geschrieben, wie sehr man sich begehrt. Und da kann ja vielleicht auch so ein Bezug zur Modernität sein, man schreibt ja keine Briefe mehr. Natürlich schreibt man noch E-Mails, WhatsApp-Nachrichten etc. Aber so diese richtigen Liebesbriefe, wer schreibt die heutzutage noch? Eigentlich niemand mehr. Ich meine, das Leitmedium war wahrscheinlich 1983 noch eher das Buch als heute das Internet oder das Fernsehen oder was weiß ich. Da fiel es den beiden dann doch schon schwer, ihre Liebe kundzutun. Oder sie wollten auch gar nicht die Zeit damit verschwenden, jetzt irgendwie endlange Briefe zu schreiben. Der andere wohnt nur, sage ich mal, ein Zimmer weiter.
Das ist ja ganz interessant, dass wir in diesem Film relativ wenig Technik überhaupt sehen. Ne? Also wir sehen da vielleicht mal so einen alten Fernseher aus den 80er Jahren. Genau, ja. Wir sehen, ist das ein, warte mal, was war denn das? Ist das ein CD-Player gewesen oder sowas? Den, auf jeden Fall ein Radio war
ein Plattenspieler? Dabei.
Ein Plattenspieler und aber Elio hat auch immer so einen CD-Spieler oder
Walkman. Ein kleines Radio und CD-Spieler, das weiß ich gar nicht.
Hat er dabei, ne?
Um könnte so sein, Musik zu hören, ne? Ja, stimmt.
Und das ist ganz schön, dass du das gerade angesprochen hast mit, was wir heute haben, ne? Wir haben WhatsApp, ne? Ja. Wir können, ich komme auch aus einer Zeit, als man Menschen dann noch über Facebook angeschrieben hat und so, oh Gott, ist das lange her, ne? Das heißt, gibt's ja immer noch, ne? Aber
könnte man immer noch machen, ne? Ja.
Aber du hast früher dann so soziale Netzwerke gehabt, wo du nicht übers Handy eben geschrieben hast, sondern du hast dich dann abends am PC getroffen und hast damit irgendjemanden hergeschrieben ne? Oder auch, wie wir es heute haben, Tinder, ja? So dieses einfach zur Seite wegwischen.
Heute wird gewischt,
und so. Heute wird gewischt, ne? Und hier haben wir eben so eine Liebesbeziehung, wo du eben diese Alternativen auch gefühlt, also du hast schon Alternativen, aber sie sind gefühlt wesentlich weniger und es muss tatsächlich so eine Auseinandersetzung mit den Menschen wirklich passieren, bis man dann schlussendlich zu dem Schluss kommt, für wen man sich dann im Endeffekt entscheidet. Ne? Das wird ganz schön skizziert anhand der Liebesbeziehung zwischen Elio und Marcia, die offensichtlich ein Liebespaar sind, ne? Und Elio hat dann auch so die ersten sexuellen Erfahrungen dann oder macht die mit ihr, ne? Der Grund ist dann im Endeffekt, das ist wieder dieses nicht näher definierbare, diese Angezogenheit oder diese Beziehung dann zu Oliver, was dann nochmal eine Ebene über dem ist, was er für Marcia oder von Marcia empfindet.
Ja.
Ne? Also die sind ja auch, du würdest ja wahrscheinlich, wenn du die beiden zusammen siehst, würdest du sagen, ja, super geiles Paar, ne? Wunderbar, ne? Und es macht auch Spaß, den zuzusehen. Naja, man freut sich dann so. Aber es ist doch nochmal was viel, viel Innigeres, ja.
Ja.
Auch das, was der Vater dann so beschreibt, er sagt ja in seinem Monolog am Ende, ja, ich beneide dich, weil so etwas wie ihr beide hatte ich nie. Ne? Und da kommst du auch so zu diesem, oder kommt man auch so eher zu diesem Schluss, dass der Vater sich dann wahrscheinlich in seinen jungen Jahren dann eher für ein Mädchen wie Marcia entschieden hat und dann eben bei der Mutter gelandet ist.
Ja.
Ja? Also auch eine fantastische Liebesbeziehung, aber nicht diese Innigkeit nochmal, dieses unglaubliche Verständnis, wirklich im anderen aufgehen zu wollen, wie das bei den beiden der Fall ist.
Mhm. Ja. Das stimmt. Was wollte ich gerade sagen?
Ich weiß es nicht, Lukas. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was du sagen wolltest.
Genau, mit dieser Liebesbeziehung zu Marcia. Ich fand, das war, also als er sich dann auf Marcia eingelassen hat, war das auch so ein bisschen, vielleicht so eine Trotzreaktion. Ja, er war sich selbst noch nicht sicher, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Was will ich eigentlich wirklich? Ist er normal mit 17 Jahren? Mhm. Durchaus legitim. Da war, glaube ich, am Vorabend, hatte er irgendwie auf Oliver gewartet, oder das war, glaube ich, die Szene, die ich vorhin geschildert hatte mit dem Strauchbogen. Mhm. Und auf darauf folgend hatte er sich quasi gesagt, ach komm, also vielleicht so gedacht, ach komm, lass mal das mal, jetzt versuche ich es doch nochmal mit Marcia, vielleicht ist es irgendwie vielversprechender. Und ich glaube, es hat ihm aus sichtlich gefallen, aber dann vielleicht so dieses so ein bisschen nicht dieses Verbotene, aber so dieses eher Sündhafte hatte dann Elio dann doch eher gereizt. Es hat sich für ihn vielleicht einfach vielleicht aufregender angefühlt, als jetzt einfach mit so einem Mädel wie alle da rumzumachen.
Das ist eine schwierige Frage, weil ich hatte in dem Film eher den Eindruck, dass dieses Verbotene eigentlich gar nicht so wirklich angesprochen wird. Also es wird überhaupt keinen Unterschied gemacht zwischen der Beziehung zwischen zwei Männern und der Beziehung zwischen zwei Frauen. Ja? Also das Entscheidende am Ende, wenn Elio dann nochmal mit Marcia spricht und sie sich dazu entscheiden, Freunde zu bleiben, da geht es ja nicht darum, dass er irgendwie schwul ist oder homosexuell ist oder sowas, ne? Sondern sie versteht dann tatsächlich einfach nur die Gefühle für ihn. Ne? Also hier wird, oder für Oliver. Das heißt, hier wird überhaupt kein Unterschied zwischen verschiedenen Sexualitäten gemacht. Ich würde sogar behaupten, dass diese Sexualität, die wir in dem Film sehen, oder diese Menschen überhaupt nicht einzuteilen sind, homosexuell und heterosexuell. Sie sind in ihrem Handeln und in ihrer sexuellen Auslebung eigentlich vollkommen frei. Ne? Sei es jetzt, ob sie Sex mit Männern haben wollen, mit Frauen haben wollen, ob sie Sex mit einem Pfirsich oder einer Aprikose haben wollen. Ja? Also dieses sexuelle Experimentieren ist aus meiner Sicht in dem Film überhaupt nicht einteilbar. Es ist so komplett frei. Und diese Freiheit drückt sich für mich noch in was anderem aus. Und jetzt komme ich zu dem, was ich in Kunstgeschichte gelernt habe.
Lass mal hören.
Es gibt einen Kunsthistoriker namens Johann Joachim Winckelmann. Der brachte 1756 ein Buch raus, die Erläuterung der Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. Grundlage dieses Werkes war, dass die griechische Skulptur hier als das Abbild und der Ausdruck einer untergegangenen, idealen gesellschaftlichen Wirklichkeit dargestellt wurde. Das heißt, also erstmal, er hat so in der griechischen Skulptur, dieser altgriechischen Skulptur, das größte Kunstwerk gesehen, ja, da, wo sich das höchste schöpferische Schaffen verwirklicht. Ja, das ist auch das, was wir in dem Film sehen, diese Skulpturen, die der Vater Oliver dann über diesen Beamer da vorführt, ne? Wenn er sagt, ja, diese Kunst oder diese Skulpturen sind ja so fantastisch geschaffen, und diese Körper, ja, diese muskelbepackten Körper, ne? Die sind dann auch teilweise so gewölbt, teilweise so, dass es anatomisch überhaupt nicht möglich ist, ja. Also so eine komplett freie Gestaltung, wenn man so möchte.
Ja.
Und laut Winckelmann war die Grundlage für diese griechischen Körper, die er halt dann auch in der Wirklichkeit gesehen hat. Mhm. Ne? Er war der Ansicht, dass diese Skulpturen ja irgendein reales Vorbild haben müssen, dass die griechische oder die altgriechische Gesellschaft so frei war, dass sich diese Körper daraus innerhalb der Gesellschaft bilden konnten. Und zwar hat er das so gesehen, dass die Natur und die Kultur im alten Griechenland in einem komplett einzigartigen und nie wieder erreichten Einklang waren. Ja, wir hatten diese wunderschöne Natur, das auch dieses gemäßigte Klima, das wird da auch angesprochen. Ne? Und gleichzeitig, dass die Kultur eben so frei war, dass sich die Menschen mit zum einen mit intelligenten Dingen den ganzen Tag beschäftigen konnten. Ja, dass sie auch, dass die Kleidung zum Beispiel so gestaltet war, dass die Körper überhaupt nicht eingeengt wurden. Ja, mhm. Wir kennen das ja heutzutage auch von engen Jeans, ne? Mhm. Und alles muss passen und so. Aber damals halt diese weiten Gewänder, ne? Dass der Körper sozusagen im Wachsen nicht eingeschränkt war. Ne? Und das sehen wir in diesem Film auch, weil diese Menschen, also vor allem Oliver und Elio, immer relativ leicht, nicht unbedingt leicht bekleidet sind, aber relativ frei bekleidet sind. Ja, wir sehen dann gerade in späteren Szenen sehen wir, wie Elio dann in den viel zu großen Hemden von Oliver rumläuft. Ne? Und Oliver hat dann Hemden an, die dann sehr weit aufgeknöpft sind immer. Ne? Und der Körper wird sozusagen durch die Kleidung dort nicht eingeschränkt. Zugleich sagt Winkelmann, dass frühzeitige Leibesübungen eben der Bildung des griechischen Körpers ihre edle Form gaben. Mhm. Mit diesen Leibesübungen ist dann das Schwimmen gemeint. Mhm. Ja? Es ist dieses Volleyball gemeint. Ne? Also dieses Spiel auch, ne? Dieses freie Spielen und sozusagen die körperliche Arbeit oder die körperliche Entwicklung ist überhaupt nicht an tatsächliche körperliche Arbeit gekoppelt, ja, also so Arbeiten, die ja niemand machen möchte, ja, ne? Irgendwie ja, so, ja. Was weiß ich, so, also sozusagen das, was wir heute unter Erwerbsarbeit verstehen, ja, also so, oder was damals vielleicht irgendwie das Abbauen von Steinen war oder das Holzfällen oder irgend so ein Spaß, ne? Genau, die Kleidung und dass dort im alten Griechenland eben diese Freiheit erreicht wurde, die ein Ideal für das Menschsein an sich ist und nach der griechischen Antike wohl nie wieder erreicht wurde. Ja, also diese komplette Freiheit sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf geistiger Ebene. Mhm. Ja. Und das, finde ich, findet auch seinen Ausdruck hier in dem Film und vor allem eben auch in dem, was du gesagt hast mit diesen Jünglingen, ja, und diese komplett freie Liebe und so, ne? Dass die Menschen in jedem Aspekt ihres Lebens so frei sind, dass sie nirgendwo Einschränkungen mehr haben. Ne? Also auch nicht, was die Auswahl ihrer Liebespartner angeht oder sowas. Mhm. Ne? Und diese Freiheit sehen wir im Film auch beispielsweise bei den Eltern, weil man hat es ja häufig in Filmen, in denen es um Homosexualität geht, ne? oder um irgendwie vielleicht Sachen, die klassisch konservativ als nicht männlich konnotiert sind. Ne? Wir kennen das zum Beispiel aus Billy Elliot, I Will Dance. Ne?
Ja.
Dass beispielsweise, dass wir dann irgendwie so einen konservativen Vater haben, der dann dem Sohn sagt, nein, so geht das aber nicht. Ne? Und du machst gefälligst was Ordentliches, du, keine Ahnung, spielst Fußball oder gehst Boxen oder irgend so einen Scheiß. Ne? Dass man da überhaupt keine Einschränkungen von keiner Seite hat. Ne? Und dieses freie, finde ich, sieht man auch in den Städten, die im Film dargestellt sind. Ne? Du hast ja überhaupt diese komplett freie Bewegung, gerade am Ende, wenn sie sich nachts durch Bergamo bewegen, da ist ja überhaupt kein Mensch. Ne? Ja. Sie gehen einfach durch diese wunderschöne Architektur, durch diese Stadt, die so komplett leergefegt ist, bis auf dieses eine Auto, wo dann dieser Song rauskommt, den Oliver bereits da in der Disco gehört hat. Ne? Ganz, ganz fantastisch, ja.
Das ist wirklich bemerkenswert, wie viel griechische Kultur in diesem Film steckt.
Absolut.
Um daran vielleicht nochmal anzuknüpfen, was du gerade gesagt hattest, dieses Freie, dieses sportliche Betätigen, das wurde ja auch in der griechischen Kultur nackt vollführt. Mhm. Nun sieht man die Person in Kobe Bryant natürlich jetzt nicht nackt, sondern eher halbnackt oder zumindest leicht bekleidet. Gerade beim Volleyballspielen tragen Jungs oberkörperfrei, eine kurze Shorts. Genau, und das bringt ja auch so eine gewisse, was jetzt wieder in diese erotischen Beziehungen reingeht, bisschen was Erotisches mit, was Sexualisiertes. Also so diese nackten Körper. Man muss sagen, im Film sind alle schlank. diese nackten, auch schönen Körper, trainierten Körper, sportlichen Körper, dass die da, sag ich mal, sehr auch in Nahaufnahmen sexualisiert gezeigt werden. Also durchaus, sag ich mal, ein sehr erotischer Einschlag.
Ja, auch so defragmentiert, ne? Also das, was wir sehr, sehr häufig in vor allem älteren Filmen sehen, dass sozusagen der weibliche Körper so defragmentiert wird, ne? Und so einzelne Bestandteile des Körpers immer so in Großaufnahmen gezeigt werden. Seien es jetzt Beine oder sowas, ne? Oder Brüste oder sowas. Ja. Oder Nacken auch sehr, sehr häufig. Ne? Und das sehen wir auch in diesem Film nur auch eben am männlichen Körper. Ne? Zum Beispiel in dieser einen Szene, wenn Elio am Tisch schlecht wird, wenn gerade die Eltern der Mutter da sind.
Ja.
Und er geht dann raus, rein. Geht er dann, hockt sich dann in diese Ecke und dann sehen wir nochmal in Nahaufnahme, wie Oliver sich hinsetzt und dann sehen wir auch diese behaarten Beine ne, und so und dann daneben. Ne? Genau.
Also die Fragmentierung. Genau, das wird, sag ich mal, alles miteinander ins Spiel gebracht, in eine Geschichte eingebunden, die wir ja jetzt schon seit fast, ja, man könnte jetzt schon sagen, seit einer Stunde,
fast eine Stunde
hier analysieren. Also das ist wirklich bemerkenswert, auch da was du da im Studium dir erarbeitet hast, wirklich super interessant.
Mhm. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, weil der Johann Joachim Winckelmann, der hat natürlich nicht nur ein Buch geschrieben, ne? Der hat noch ein weiteres Buch geschrieben, was essentiell für die Kunstgeschichte ist, und zwar die Geschichte der Kunst des Altertums. Und da geht er noch einen Schritt weiter und spricht nicht mehr nur von Schönheit. Ne, also vorher waren es so diese schönen Körper, die sich da innerhalb dieser griechischen Skulpturen manifestierten, sondern er spricht auch von Grazie. Und Grazie ist was so ähnlich oder ähnlich undefinierbar ist, was wir aber meiner Ansicht nach auch in diesem Film vorfinden. Grazie ist nämlich etwas Beiläufiges, ne? Also dass diese Schönheit, die sich dann ergibt, wenn wir Menschen uns unbeobachtet fühlen. Ja? Also dieses so ganz beiläufige Gesten, wo wir überhaupt nicht groß nachdenken darüber, ob wir das tun. Ne? Zum Beispiel hat man das häufig bei Frauen, wenn sie irgendwie Haare so zur Seite machen. Ne?
Ja.
Und das ist irgendwie auf eine Art und Weise dann auch erotisch, aber es ist nicht gewollt erotisch.
Ja. Ja?
Es passiert so beiläufig. Und daraus so eine These, entspringt dann noch eine viel, viel höhere Anziehung. Ja? Und das ist eben auch was, was sich hier manifestiert, weil diese Personen sich ja auch ganz, ganz oft unbeobachtet fühlen oder so für sich sind und eben auch Emotionen freien Lauf lassen. Und das sehen wir gerade, meiner Ansicht nach, auch in diesem letzten Shot, wenn Elio ins Leuchtfeuer, jetzt bin ich bei Dark Souls gerade, wenn Elio ins Kaminfeuer schaut. Und ich finde das so gut geschauspielert, weil du nimmst es ihm von vorne bis hinten ab. Ne? Er fühlt sich unbeobachtet und lässt seinen Emotionen komplett freien Lauf. Und das macht diese Szene und das macht ihn als Person dann auch im Endeffekt so schön und so grazil.
Auch wahnsinnig gut geschauspielert.
Absolut, ja. Das war eine meiner zwei liebsten Szenen im Film, was das Schauspielerische angeht. Die andere ist der Monolog des Vaters, wo wir auch so eine, im Prinzip so ein Gegenüberstellen eines erfahrenen, jetzt muss ich kurz gucken, eines erfahrenen Schauspielers haben, Michael Stuhlberg, der den Vater spielt, und eben eines jungen Schauspielers wie Timothy Chalamet. Und dieser Gegensatz in dieser Szene ist so großartig, weil Elio, eben Timothy Chalamet, dann so ein komplett neutrales Gesicht hat und es wirkt fast wie so eine Studie von einer perfekten schauspielerischen Leistung. Weil dieses das, was Michael Stuhlberg da macht, ist auch so fantastisch. Wir sehen dann auch ihn von vorne dann, ne? Also die Kamera zeigt sozusagen das komplette Gesicht von Michael Stuhlberg und wie er innerhalb weniger Shots dann, wie sich auf diesem Bild sowohl diese Freude dafür, dass Elio diese Erfahrung gemacht hat und diese Reue und dieser Neid auszeichnet, ne? Also zum einen immer mal wieder dieses Lächeln, ne? Dieses Augenzucken haben wir da, so ganz, ganz kleine Details, die absolut fantastisch sind. Ne? Und dann zeigt Timothée Chalamet in der letzten Einstellung aber auch mal, dass er selber auch ein ganz, ganz großer werden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Unter anderem zu sehen auch in The King auf Netflix. Den hast du mal gesehen.
Ich habe den genau nicht gesehen. Ja, ich denke, auf jeden Fall, wer Timothée Chalamet, ich glaube, in seiner aktuellsten Rolle mal sehen möchte, kann das auf jeden Fall tun. Ganz andere Rolle, einen ganz anderen Standpunkt. Auch er vertritt wieder eine sehr moderne Figur, die sehr modern denkt, in einer mittelalterlichen Zeit. Ganz sehenswerter Film. Ja. Ist jetzt nicht der Überbringer, aber wer Netflix hat, der kann den sich ohne Vorbehalt anschauen.
Und dieses Jahr ist er natürlich noch in einem Film zu sehen, von dem es leider bisher noch kein Bild gibt, aber auf den die gesamte Filmlandschaft wahrscheinlich hinfiebert, nämlich spielt er in Denis Villeneuve's Dune mit, der Ende des Jahres kommt, ne? Über den wir, zumindest ist es so geplant, auch sprechen werden.
Das sehr gerne, ja, ich freue mich.
Einer von wenigen Kinofilmen, über die wir sprechen. Und über Denis Villeneuve's Filme sprechen wir auch noch ganz viel. Mhm. Ne? Und dann vielleicht noch, um vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, damit unsere Zuhörer das wissen, wer Michael Stuhlbarg ist, eben auch ein amerikanischer Schauspieler, vor allem bekannt, würde ich sagen, durch seine Hauptrolle in A Serious Man von den Coen-Brüdern. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen?
Leider nicht, nein.
Ganz, ganz toll auch geht's um die Rolle eines jüdischen Familienvaters, der gleichzeitig Lehrer ist und damit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten es zu tun bekommt. Und ganz, ganz großartig, ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber wirklich, wirklich toll. Auch eine fantastische Rolle, zeigt auch, was Michael Stuhlbarg kann. Aber auch, wie ich finde, hier in diesen ganz, ganz kurzen Szenen, die er eigentlich immer hat, ne, er wirkt so dieser total freundlicher Vater und so.
Ja, ne? also fast schon bedrohlich freundlich. Also es sind wirklich so diese perfekten Eltern eigentlich. Ja. Wie man sich Eltern vorstellt. Schon irgendwie unterstützend, also aber auch fordernd. Also der Vater, als dann dieses homosexuelle Paar, wo der eine wohl ein sehr hoher Wirtschaftsakteur ist.
Ach ja, das ältere Paar meinst du. Ja.
Genau, dieses ältere männliche Paar. Der hat er dann ja auch Timothy Chalamet, also Elio, so ein bisschen in die Schranken gewiesen, von wegen, du ziehst dieses T-Shirt an, was sie dir geschenkt haben, und du wirst Klavier spielen.
Ja.
Also schon so, es steckt so eine, sag mal, harte Hand ist vielleicht zu viel, aber es steckt so eine Erziehung oder Erziehungsphilosophie dahinter, die Eltern wirklich an ihren Sohn herantragen wollen. Die geht aber nicht so weit, dass sie ihm vorschreiben, wie er seine Sexualität auszuleben hat, was hervorragend ist.
Ja.
Und dann in dieser vorletzten Szene im Monolog, das hatte für mich nochmal wiederum, was ich vorhin schon erwähnt hatte, war das, sag ich mal, so eine Botschaft für den Dritten. Also es war natürlich eine Botschaft für die Figur Elio, aber auch für den Zuschauer, der sich, denke ich mal, auch ganz gut, so, die saßen also auf der Couch irgendwie und in die Kamera saß wahrscheinlich da auch gerade so im Sessel. Man kann sich da so ein bisschen so reinfinden. Hm. Das ist, finde ich, nochmal so eine belehrende Message hatte, fand ich. So ein bisschen nochmal so ein Augenöffner, wie man das sehen kann, wie man so mit solchen Themen umgehen kann, wie man sowas verarbeiten sollte. Und was das für den Einzelnen dann auch bedeutet. Man kann sich vielleicht nicht immer in einzelne Personen hineinversetzen, aber ich fand, das Gespräch hat es dann schon so ein bisschen aufgezeigt und hatte so einen sehr Horizont erweiternden Charakter.
Genau, ja. Und auch eben wieder diese Botschaft, die wir bereits angebracht haben, mit diesem lass deine Gefühle einfach zu. Ja? Versuch nicht, das zu zerdenken, darüber nachzudenken, sondern lass es einfach zu, spüre diese Emotionen.
Genau,
das, was wir in der letzten Szene auch sehen und wozu uns der Film ja auch auffordert, wo uns zum einen der Vater dann zu auffordert, aber auch in diesem letzten Shot, den ich schon wieder zitieren muss, sehen wir auch kurz bevor die Mutter, nachdem die Mutter, die sieht ja dann, dass Elio da alleine vor jetzt habe ich schon wieder fast Leuchtfeuer gesagt, vor dem Kaminfeuer sitzt. Und in dem Moment schaut dann auch Elio direkt in die Kamera und schaut sozusagen zu uns Zuschauern. Und das ist auch nochmal so eine Aufforderung wie, lasst es zu, aus meiner Sicht. Ne? So dieses, ich weiß, das ist schlimm und so, aber tötet das in euch nicht ab. Ja? Sonst verliert ihr vielleicht auch dann eure, jetzt bin ich schon wieder bei Dark Souls, eure Menschlichkeit. Humanity.
Also man leidet schon mit.
Absolut, ja.
Aber irgendwo ist ja auch was ganz Normales, was da gezeigt wird. Das ist eine normale Liebesgeschichte, die, sage ich dann mal, letztendlich kein Happy End hat. Aber es passiert ja auch nichts wirklich Schlimmes. Es ist mit Sicherheit schon milliardenfach passiert. Dass, sag ich mal, der Jüngere schwer verliebt ist, dann aber enttäuscht wurde. Und dann ist man natürlich todtraurig. Gerade die erste große Liebe, wenn die dann irgendwann in die Brüche geht, dann ist es, glaube ich, mit einer der schlimmsten Erfahrungen, die man in der Pubertät sammeln kann.
Genau, ja. Aber man denkt ja dann auch immer so drüber nach, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ne? Habe ich überhaupt irgendwas falsch gemacht? Wessen Schuld ist es? Ne? Und dieser Film ist eigentlich so ein Plädoyer dafür, nichts zu verändern, eigentlich an dieser ganzen Geschichte, sondern es einfach auszuhalten. Es einfach auszuhalten und genau diesen Weg weiterzugehen. Eben nichts von sich abzuschneiden, sich selbst zu beschneiden eigentlich, ne? Sondern sich als Person so weit zu akzeptieren, dass man auf die gleiche Art und Weise weitergehen kann. Ne? Das ist ja auch, steckt ja auch in diesem Plädoyer des Vaters dann
drin. Genau.
Ja. Schneid dir nichts ab, denn du hast jedes Mal neu oder immer weniger zu geben und mit 30, also er sagt ja dann, wir bekommen alle ein Herz und einen Körper mit bei der Geburt, ne? Und wenn du eben Aspekte von dir abschneidest, dann hast du mit 30 Jahren in deinem Herzen nichts mehr zu geben. Mhm. Ja? Das sagte der Vater dann auch ganz offensichtlich, ne? Oder ganz, ganz klar. Mhm. Ja, und das war schon ziemlich, ziemlich stark.
Ja, vielleicht auch so als kleiner Funfact. Also diese Szene, die ist ja wirklich sehr einprägsam und wurde häufig rezipiert. Mhm. Und tatsächlich wurde dieser Song Visions of Gideon wurde während Elio da vor dem Kaminfeuer saß und in die Kamera starrte, oder zumindest neben die Kamera, diese Großaufnahme von seinem Gesicht, wurde das Lied tatsächlich live gespielt, während die Szene aufgenommen wurde. Also, Sufjan Stevens stand da jetzt nicht, aber sie war irgendwo im Raum, wurde gespielt, dass sich Timothy Chalamet da wirklich hineinversetzen kann und mit dem Song ja wirklich sein Gesicht ja, sag mal, vereinen kann, dass es wirklich ein homogenes und stimmiges Bild abgibt. Ja. Ja, das vielleicht so als Aufheller. Ja.
Und auch hier haben wir ganz, ganz viele kleine Details in Timothy Chalamets Schauspiel. Ne? Also erst dieser Blick, dann hast du die Tränen, die dann so rollen, ja? diese feuchten Augen und diese einzelnen Tränen, die dann runterrollen. Ne? Und du hast dann auch, je intensiver der Song wird, desto eher zittert dann auch die Schulter
von ihm.
Das ist ganz, ganz krass. Also, wie gesagt, mich hat das gestern nochmal so richtig mitgerissen. Das war richtig, richtig hart. Ne?
Also Wahnsinn. Ich dachte eigentlich auch nach der ersten Sichtung, war ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass Timothy Chalamet dafür Oscar bekommen hat. Mhm. Hatte dann nachgeguckt, war leider nur nominiert, was ich fast nicht verstehen kann. Mhm. Auch wenn ich den Film des Oscar-Gewinners, Gary Oldman, der da in Darkest Hour spielte, habe ich leider nicht gesehen, aber ich glaube, die Schauspielleistung von Timothy Chalamet konnte man, glaube ich, von den Nominierten nur schwer übertreffen. Also es war wirklich schon sehr Wahnsinn, sehr gut. Mit 22 Jahren.
Ja, ja, vielleicht wird es ja nochmal irgendwann was, ne? Also es ist ja, davon auszugehen, der Typ ist der absolute Hammer.
Vielleicht wird er ja auch der zweite Leonardo DiCaprio und bekommt nie einen Oscar.
Naja, oder dann erst,
oder dann ganz spät. Ganz spät so, ja, komm.
Für einen Film, wo er dann vielleicht dann doch eher gar nicht so stark war wie in anderen, vielleicht auch. Aber das kann man
Man sich drüber streiten.
Das kann man an anderer Stelle diskutieren wahrscheinlich. Ne?
Also es geht um The Revenant. Ja. Vielleicht hatten der ein oder andere gesehen. Für mich sehr empfehlenswert.
Iñárritu war der, ne?
Genau. Ja, gibt's von deiner Seite noch irgendwas, was du uns kundgeben möchtest?
Ich bin tatsächlich soweit durch, würde ich sagen. Also man kann natürlich noch einzelne Szenen diskutieren. Ich habe mir tatsächlich auch, ich wollte eigentlich den Monolog des Vaters hier komplett zitieren. Mhm. Mir ist dann aber aufgefallen, ich kann meine Schrift gar nicht mehr lesen, weil ich habe mir das gestern Abend, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich nochmal zurückgespult.
Ja.
Und habe dann den kompletten Monolog mir aufgeschrieben, aber das ist alles so schnell und dass diese Schrift, das ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Aber so ungefähr hat man es, glaube ich, ja. Ich finde es vielleicht so als kleines Fazit, einen absolut fantastischen Film. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsliebesfilme. Also es gibt zwei Liebesfilme, die ich wirklich über alles so im Großen und Ganzen stelle. Das ist Call Me By Your Name und das ist zum anderen... Das ist zum anderen Before Sunrise von Richard Linklater. Und ich weiß nicht, entschuldigt bitte, wir haben gerade gesehen, dass da was bei der Aufnahme nicht so richtig stimmt. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen komisch geguckt. Bitte Trick nicht aufschließen, danke. Ich weiß nicht, hast du Before Sunrise mal gesehen?
Leider nicht, nein.
Absolut fantastischer Film. Es geht auch um so eine ganz, ganz innige Beziehung. Und auch hier ist die Liebe kein Beilwerk, wenn man so möchte. Ne? Sondern es ist, was machst denn du da? Wir haben gerade so ein bisschen technische, ja, so ist perfekt, ja. Habe ich gerade nicht so richtig perfekt gehört. Aber es ist wieder alles gut. So, auch hier ist der Film eigentlich so, die Liebe eigentlich das Zentrum des Films. Es ist ein ganz klarer Liebesfilm. Da geht es eigentlich darum, dass sich zwei Leute auf einer, also ein Mann und eine Frau, auf einer Zugfahrt treffen durch Europa und steigen dann gemeinsam in Wien aus und verbringen im Prinzip so einen ganzen Tag in Wien zusammen. Auch ein absolut fantastischer Film und die kommen sich dann auch mit der Zeit näher und so, ne? Und auch ganz, ganz intensive, tolle Bilder. die da gezeigt werden und so fantastische Shots, wo so die Annäherung von beiden gezeigt wird, ne? Also da wird's, die hören beispielsweise zusammen so ein Lied, ne? Und du hast im Prinzip in dem Shot, hast du beide nebeneinander und die Frau guckt ihn immer mal an, dann guckt er weg, dann guckt er wieder so ganz, ganz schüchtern rüber und sie guckt wieder weg und so und ganz, ganz großartig. Und auf dem Niveau, wenn nicht sogar ein Niveau höher, bewegt sich Call Me By Your Name auch, was so die Darstellung der Liebe angeht, ne? Also zum einen die Darstellung zwischen beiden und zum anderen auch die Bilder, die er dann findet, eben mit der Aprikose, haben wir ja gesagt, ne? Oder mit dem Eigelb und so, ne? Ja, ganz, ganz fantastisch, was Luca Guadagnino und seine Crew da geschaffen haben. Was sagst denn du dazu, Lukas?
Ja, auf jeden Fall ein Film, der, denke ich mal, für jedermann sehr zu empfehlen ist. Man muss sich dem Film so ein Stück weit öffnen, muss es zulassen, man muss sich von dem Film Verein nehmen lassen.
Ja.
Dann kann man da, denke ich mal, ein sehr, sehr schönes Filmerlebnis draus mitnehmen. Mhm. Ich bin jetzt leider nicht so der Liebesfilm-Profi, kann deswegen keinen weiteren Film nennen, den ich kenne, wo man vielleicht noch so ein bisschen weiter gucken könnte, ob der eine oder andere Liebesfilm vielleicht doch noch was für einen ist. Aber ich glaube, dass der Film Brokeback Mountain sehr gut sein soll. Habe ich gehört.
Der ist sehr, sehr gut, ja.
Der steht bei mir als nächster Liebesfilm auf der Liste.
Ja, es ist auch ein Film zwischen, eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern, zwischen zwei Cowboys. Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber kannst du dir angucken, der ist auch ziemlich, ziemlich gut.
Okay. Ja. Super.
Ein sehr, sehr starker Liebesfilm. Ja, Lukas. Oh, das war jetzt wieder sehr, sehr laut. Ich gerade bei unserer Aufnahme.
Vielleicht könnte man auch noch das Buch empfehlen.
Ja, sehr,
von,
sehr, 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 sehr gute Idee.
Call Me By Your Name, wie schon erwähnt, basiert auf einer Romanvorlage von André Aciman.
Sehr, sehr gut.
Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ich denke, ja.
Genau, und die Geschichte wurde dann wie in so vielen Filmen natürlich verfilmt.
Mhm. Man muss dazu sagen, André Aciman hat bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, hat auch eine Fortsetzung dazu geschrieben und es gab tatsächlich 2017 schon Überlegungen, ob man mit Elio und mit Armie Hammer eben diese Geschichte auch als Film fortsetzt. Ich weiß nicht, ob das in Planung ist oder ob Luca Guadagnino was anderes zu tun hat gerade. Fändest du es gut?
Also ich bräuchte jetzt kein Sequel. Aber wenn es denn wirklich gut ist und ich sag mal von der Qualität her in die gleiche Kerbe schlägt wie Call Me By Your Name, dann kann das, denke ich mal, nur gut sein. Oder sag ich mal, also da kann man, denke ich mal, nur einen guten Film sehen, was ja prinzipiell erstmal nicht zu verachten ist. Aber falls er nur ein bisschen schlechter ist, wäre es halt wiederum schade. Also wenn man sich sehr sicher ist und da ein sehr fähiges Ensemble, einen sehr fähigen Regisseur findet, dann ja, hätte ich nichts dagegen, wie es da weitergeht. Wobei ich es dann auch so ganz nett finden würde, wenn das einfach offen bleibt. So, diese romantische Beziehung ist dann letztendlich in die Brüche gegangen.
Ja.
Ist ja auch ganz schön, wenn nicht alles irgendwie dann nochmal breit getreten und auserzählt wird.
Das dachte ich mir auch eigentlich. Also ich dachte mir auch, dieses Ende von Call Me By Your Name ist eigentlich perfekt und es ist auch super, dass es so offen bleibt, ne? Und so diesen Ambivalenten zwischen Traurigkeit und aber doch so einem Weitermachen müssen, auch in so einem positiven Ausblick eigentlich drin bleibt. Und das kann ich vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, jetzt ein kleiner Spoiler zu Before Sunrise. Before Sunrise hat auch kein so 100% zufriedenstellendes Ende für alle Personen. Das ist auch sehr ambivalent. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, braucht es jetzt dazu eigentlich eine Fortsetzung? Und es kamen tatsächlich noch zwei weitere Fortsetzungen und die waren dann aber wiederum richtig gut auch. Und deswegen bin ich mir bei Call Me By Your Name nicht sicher, weil ich das Ding als Film in sich perfekt finde oder einen super guten Film, ne? Aber vielleicht kann man ja da auch trotzdem noch was draus machen. Ich habe jetzt leider auch das Buch nicht gelesen, diese Fortsetzung zu Call Me By Your Name.
Ja.
Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie die Geschichte von Elio und Oliver fortgesetzt wird. Aber das kann man ja vielleicht mal nachholen, ne? Und vielleicht kommt ja auch ein guter Film raus, falls einer gedreht wird.
Bis dahin kann man sich natürlich Call Me By Your Name ohne Vorbehalte ansehen.
Ja.
Und auch mehrmals. Ich glaube, da immer wieder einzusteigen und das zu durchleben, ist vielleicht ganz schön und nutzt sich, denke ich mal, nicht ab. Es ist wirklich ein sehr einprägsamer Film, dessen Bilder und Musik man dann schon irgendwo mitnimmt und dann vielleicht an anderer Stelle wieder aufleben lassen kann.
Ja, es ist immer so eine kleine Reise. Es ist wie so ein, wie so ein kleines Nachhausekommen, wenn man diesen Film schaut, ist mir aufgefallen. Immer, man kommt immer in diese wundervolle Welt rein und denkt sich, ach, oh, ich wäre so gern dort. Ich wäre so gern dort mit all diesen Menschen da an diesem Ort.
Hm. Aber so ob Italien, ich glaube, da kommen sie gar nicht, zur Zeit gar nicht rein, ob das gerade so
ein Wake-up ist. Oh, das ist ein kleiner politischer auch mal. Ja, das ist, na gut, aktuell ist es in Italien vielleicht nicht so gemütlich wie in diesem Film. Das kann man vielleicht sagen.
Schade.
Ja, wollen wir es hierbei belassen,
Lukas? Wir können es hierbei belassen, ja. Wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben? Da gab es ja ein paar Umdisponierungen.
Das ist ziemlich witzig, das sagst du, das fragst du mich jedes Mal, nämlich, wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf die? Nee, wollen wir
tatsächlich nicht. Das bleibt geheim.
Nee, natürlich geben wir einen kleinen Ausblick. Es gab ein paar Umdisponierungen, ja. In unserem ganz, ganz ursprünglichen Plan stand da nämlich James Bond auf dem Zettel. Mhm. Ne? Also ein James Bond Special war ja in der nächsten Folge dann, in der darauffolgenden Folge auf das James-Bond-Special, der neue Film No Time to Die gekommen wäre. Der neue James-Bond-Film, und den hätten wir besprochen mit euch. Der wurde jetzt vor kurzem verschoben, bevor das Coronavirus sich ausgebreitet hat. Ne? Das heißt, es hatte nichts mit dem Coronavirus, glaube ich, zu tun. Aber der Film wurde auf jeden Fall aufgrund von irgendwelchen finanziellen oder Produktions-Shit, keine Ahnung, habe mich nicht so genau drüber gelesen, wurde es auf November verschoben. Deswegen mussten wir umdisponieren und reden in der nächsten Folge über einen Film, den du mit reingebracht hast in die Diskussion, den du sehr, sehr magst, den ich auch sehr mag. Um was geht's?
Und zwar handelt es sich tatsächlich, wenn ich so genau drüber nachdenke, fast um meinen Lieblingsfilm. Ich würde sagen, es ist sogar mein Lieblingsfilm. Ein Film von Ridley Scott aus dem Jahre 2000.
Ja.
Und zwar, viele werden ihn hoffentlich kennen, es handelt sich um Gladiator.
Ja, Gladiator von Ridley Scott wird der nächste Film sein. Ridley Scott natürlich ein Regisseur, der ganz, ganz viele fantastische Filme gemacht hat. Wir werden auch noch über mehr Filme von Ridley Scott reden.
Ja.
In der nächsten Folge reden wir aber erstmal über Gladiator. Auch ein sehr, sehr guter Film mit Russell Crowe und mit dem kürzlichen Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix.
Ja. Ja,
das wird ein ganz, ganz großer Spaß.
Genau. Super, dann hat es das Coronavirus auch in unserem Podcast geschafft.
Ja, super. Wir sind ganz, ganz aktuell hier. Ja. Bis dahin können wir uns, glaube ich, jetzt erstmal verabschieden. Ne?
Sehr gerne. Danke fürs Zuhören und danke für, das Feedback, für die bisherige Unterstützung.
Ja, alles klar. Macht's gut.
Ciao. Ciao, ciao.